Es folgt eine Konversation mit Anna Moizzi, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin auf der Universität Wien.
Anders als jemand wie ich, der einfach nur ein sportwissenschaftliches Studium abgeschlossen hat, ist Anna tatsächliche vollwertige Wissenschaftlerin. Sie forscht zum Thema Kohlenhydrataufnahme im Ausdauersport, unser aller Lieblingsthema. Wir reden über Annas erfolgreiche sportliche Vergangenheit in der österreichischen Schwimm- und Triathlon-Nachwuchsszene, über ihren akademischen Werdegang auf zwei verschiedenen Unis mit zwei verschiedenen Studium zur gleichen Zeit und über ihre aktuelle Forschung eben zum Thema Kohlenhydrataufnahme im Ausdauersport. Was gibt es Neues? Was ist altbewährt? Wie können wir noch mehr aus diesem Thema für uns herausholen? Bleibt gespannt, bleibt uns treu. Und nicht vergessen, nächste Woche, 4.6., die Kunst der Ernährung, unsere nächste Re-Veranstaltung auf der Alten Wirtschaftsuniversität. Ebenfalls mit Anna und Profi-Triathletin Tanja Strohschneider. Wir freuen uns auf euch. Rework.
Okay, passt. Und jetzt geht's los. Du hörst draußen so. Okay. Bist du ready? Fühlst dich wohl?
Ja.
Cool, sehr gut.
Jetzt habe ich hier keine Wahl mehr.
Was? Wow, okay, alles klar. Anna.
Hi.
Wer bist du und was treibt dich an?
Hallo, ich bin die Anna. Ich bin Sport- und Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Wien. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, bin dort ganz normal in die Schule gegangen, so wie jeder normale Mensch. Bin dann zum Studieren nach Wien gekommen und bin seitdem in Wien fest.
Ja, cool. Das ist die mega kurze Zusammenfassung.
Ja, genau. Mein Leben.
Wir kennen uns doch schon ein Zeitl. Ja. Und haben auch die Jugendzeit beim gemeinsamen Verein HSV Triathlon Kärnten verbracht. Genau. Wie war deine Sportlerlaufbahn bis jetzt so? Du warst in jungen Jahren Schwimmerin.
Genau, voll. Also alles hat angefangen. Ich bin halt schon in einer Stadt aufgewachsen, die halt relativ klein ist, aber da gab es halt nicht viel außer Fußball, Ballett oder Schwimmen. Und
Ballett?
Ja, meine Mama wollte immer, dass ich Ballett gehe, weil sie selber mal Balletttänzerin war, aber hat mir halt nicht so getaugt. Und dann bin ich halt in Schwimmen gegangen und dann viel andere Beschäftigung gab es halt auch nicht. Ja. Und dann hat es halt so seinen Lauf genommen von 2-mal die Woche schwimmen auf 4-5-mal die Woche schwimmen auf 10-12-mal die Woche schwimmen.
Ja.
Und dann irgendwann, es muss so Oberstufenzeit gewesen sein, kam halt irgendwie so, es ging halt nichts mehr weiter im Schwimmen, einfach auch aufgrund von den Gegebenheiten, die halt waren, weil es war wahrscheinlich auch trainingstechnisch, war es halt einfach auch nicht das Beste, was wir gemacht haben im Wasser. Ja. Aber gut, abgesehen davon war halt irgendwann mal so eine ging halt nichts mehr weiter. Und dann dachte ich mir halt, beziehungsweise ist ein Arbeitskollege von meinem Papa auf meinen Papa zugekommen und hat halt gesagt, will dein Mädel nicht mal Triathlon ausprobieren, weil die hat halt eine Ausdauer, das wird sie schon schaffen.
Ja.
Dann hat tatsächlich der mir sein Rennrad geborgt, was halt mit dem er schon irgendwann mal vor 30 Jahren Ironman gemacht hat. Mm. War dann aber ganz lustig, hat mehr oder weniger gut gepasst.
Ja.
Und dann war absurderweise der erste Bewerb kein Triathlon, sondern ein Duathlon. Das heißt, meine Lieblingsdistanz oder das, was ich eigentlich konnte, hat halt gefehlt. Und ja, es war halt ein bisschen überfordernd auch, weil so Schwimmwettkämpfe ist halt der längste Wettkampf, keine Ahnung, 5-6 Minuten und du bist eigentlich aus dem Wasser wieder draußen. Und dann war das halt einfach ein Ausmaß von einer Stunde.
Ja, ja.
Und ich war schon nach dem ersten Laufen, also Duathlon ist ja Laufen, Radfahren, Laufen, und ich war schon nach dem ersten Laufen, dachte ich mir, die Box in der Wechselzone ist nicht für die Schuhe, sondern damit man da dann reinspeiben kann. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich dann ins Ziel gekommen, habe erstmal geheult, weil ich halt super fertig war und komplett überfordert.
Ja.
Und ja, hat aber Spaß gemacht und dann ging es dann eh los. Also das war schon Ende der
Das hat damals schon Spaß gemacht, also es war sauhart,
es
war überfordernd. Aber es war lustig. Trotzdem geil.
Ja, es war trotzdem geil, weil es war halt so eben längere Distanz im Vergleich zum Schwimmen, aber es war einfach witzig, mal so an seine Grenzen zu gehen.
Ja,
und dann bin ich dabei geblieben.
Genau. Das klingt sehr absurd, es ist vielleicht ein bisschen weniger absurd, wenn man weiß, wer dieser Arbeitskollege deines Vaters ist, der dich dazu gebracht hat. Der Hannes Bürger.
Genau.
Unser ehemaliger Vereins, gar nicht Präsident, oder? Vizepräsident, sportlicher Leiter, der Mann des Triathlons in Kärnten für alles, oder?
Ja.
Eine Legende. Ja. Hast du noch Kontakt zum Hannes? Oder?
Wenig, leider.
Ja? Ja. Aber jetzt auch im Ruhestand, gell?
Genau, im Ruhestand.
Aber der hat schon viel weitergetrieben, ja? Und der Wahnsinn, hat auch dich damals reingeholt.
Ja.
Und Schwimmen war wirklich einfach, es gab einfach so wenig und dann ist es halt Schwimmen geworden. Es gab ansonsten keinen Grund,
ja, genau,
spezifisch voll. Schwimmen zu sagen.
Es waren dann halt schon auch, klar, andere Kollegen oder halt andere Gleichaltrige auch im Schwimmverein, die man dann halt kannte.
Mhm.
Und das hat dann auch einfach, ja, da hat man dann so seine Gruppe gehabt und ich war ja, de facto war ich ja mehr im Wasser als sonst irgendwo. Ja. Das heißt, das sind ja dann halt wirklich auch die Freunde, mit denen du aufwächst, mit, ja, denen du alles dann teilst. Ja. Ja.
Deine Peers, klar, ja, die verstehen dich auch mehr als jeder andere, genau, weil du musst mal dieses Schwimmerleben teilen.
Genau.
Und ihr wart auch echt eine orge Gruppe, oder? Also, ja, sowohl die, die direkt in deinem Jahrgang oder ein Jahr, zwei Jahre rauf, runter war. Ja. Ihr wart eine tolle Gruppe, also St. Veit an der Glan, der Schwimmverein. Wie kann das sein, dass ihr so viele gute Leute hattet? Weil wer das Schwimmbad in St. Veit kennt, mit all den Umständen dort,
ja,
der wird sich fragen, wie kann dieser Ort, diese Stadt, so gute Schwimmer hervorbringen?
Das gute Frage. Ich glaube, es war dann auch viel einfach Gruppendynamik. Es war, ja, halt die Gruppe so, wie sie war, hat einfach perfekt gepasst. Wir hatten irgendwie, ja, jeden Charakter irgendwie vertreten und wir haben halt so gut zusammengewirkt, dass auch irgendwie keiner aufhören wollte, weil, ja, ärgste FOMO gekickt hat, sobald irgendwer aufgehört hat, dass er irgendwas verpassen könnte. Und dann, ja, halt, du bist halt auch jede Ferien, bist du auf Trainingslager, du bist, ja, man ist halt so viel Zeit beieinander, dass, mhm, und ich, schwimmtechnisch waren wir halt vielleicht, glaube ich, einfach gut, weil wir so hohe Umfänge, ja, gehabt haben, dass, ja, wir, ja.
Das ist sehr ein wichtiges Thema. Ja. Das ist eine Sache, die ich auch mit anderen Leuten, die aus dem Schwimmen kommen, schon öfters beredet habe und die man ja auch immer wieder hört und auch bei allen Trainerausbildungen und so, was für Umfänge Schwimmer machen. Und du sagst, okay, wow, ja, der längste Bewerb ist 5-6 Minuten. Das heißt schon mal, du bist nicht 1500 geschwommen, oder? Sondern...
Na, also 1500 ist ja sowieso nur ein Männerbewerb. Also war zu meiner, wirklich?, Zeit damals nur für Männer. Genau, okay. Frauen 800.
Weil euch sonst der Uterus rausfliegt.
Wahrscheinlich.
So wie beim Marathonlaufen damals.
Genau. Na, tatsächlich, als ich noch geschwommen bin, am Ende, gegen Ende hin durften auch die Mädels oder Frauen 1500 schwimmen. Aber,
ja,
bis dahin war die längste Distanz 800. Beziehungsweise es gab schon noch Open Water Bewerbe. Ja. Aber das war halt ein Wettkampf im Jahr. Das,
stimmt, halt, Open Water hast du aber auch, ja, dann ein bisschen gemacht, oder?
Ja, genau.
5K, nichts. 10.
5, genau, das längste, was ich geschwommen bin, war 5 Kilometer.
Okay, ja. Aber durch diese Umfänge, die ja eigentlich, wenn man das ein bisschen trainingswissenschaftlich betrachtet, also Anforderungsprofil im Wettkampf versus was trainiert wird, du hast dich ja eh für was Längeres schon vorbereitet, ja, wenn man es so sieht, oder?
Ja.
Also du warst ja,
ja
physiologisch, auch wenn du nur im Wasser warst, ja. Wie ist es dir damals beim Laufen gegangen? Manche Schwimmer gehen ja als Ausgleich manchmal laufen und,
ja,
so. Und manche vertragen es ganz okay und merken auch, oha, da ist eigentlich Potenzial. Andere gehen komplett ein und zerstören sich ihre unteren Extremitäten. Wie ist es dir damals gegangen?
Es ging tatsächlich, also bei uns war es immer so, dass wir haben so ein großes Volksfest, das ist der Wiesnmarkt, da hat das Hallenbad immer Revision gehabt. Und das, mhm, war immer eigentlich schon Saisonvorbereitung. Und dann war es halt so, ja gut, wir können jetzt eine Woche nicht nichts machen. Mhm. Irgendwo hinfahren war auch keine Option, weil halt Schule war.
Ja.
Und dann sind wir in der Woche immer laufen gegangen. Und das, mhm, war die ersten Jahre, war es die Hölle für mich, aber gar nicht so strukturmäßig, sondern einfach verdauungsmäßig. Ich bin einfach, ja, 2 Schritte gelaufen und musste, ja, so dringend aufs Klo.
Ja.
Und das ging dann aber weg, natürlich. Mit mehr Training ging das halt auch weg. Und es hat schon eine Zeit gedauert, bis der Knopf aufging beim Laufen, rein so lauftechnikmäßig. Mhm. Aber sonst so, also von den Strukturen, Sehnen, Muskelbänder, ja, hatte ich nie irgendwelche Probleme oder Überlastungen, komischerweise, ja, auch. Ja.
Hat dich das frustriert oder hast du dir Gedanken darüber gemacht, was du gesagt hast, es ging dann leistungsmäßig nichts mehr weiter? Also ich habe das schon von so vielen Leuten gehört. Wir hatten vor kurzem den Alexander Ronchevich im Podcast, der jetzt Hyrox-Profi ist, der, mhm, auch Leistungsschwimmer, und der hat genau das Gleiche erzählt. So, man pusht und pusht und investiert, mhm, so viel und es geht dann nichts mehr weiter. Manchen setzt das echt zu und bei manchen eher weniger. War das überhaupt ein Thema, so, boah, da geht jetzt wenig weiter, oder war es so, hey, es ist eh so, wie es ist? Und dann
es
kam plötzlich der Wechsel in den Triathlon.
Ja, es war ein bisschen so Akzeptanz, so gut, es geht halt jetzt nichts mehr,
ja,
was machen wir jetzt? Weil ich wollte halt nicht nichts machen, natürlich, mhm, weil ich war von Kind auf, von klein auf immer irgendwo im Sport drinnen,
ja,
und wollte halt auch nicht aufhören.
Ja.
Und dann war halt irgendwie der Wechsel zum Triathlon, das war halt irgendwie,
ja,
passender Zufall auch.
Und Umstieg Profi-Karriere war ein großes Spiel, oder?
Nein,
es war halt Leidenschaft, große Leidenschaft mit viel Zeitinvestment, aber das ist es dann auch, ja?
Genau, voll.
Dann bist du im Triathlon untergekommen, doch nicht nur Duathlon, hast doch ein bisschen geschwommen, bist auch noch. Und wie ist das so gelaufen? Über die Jahre hinweg?
Über die entwickelt? Jahre hinweg eigentlich auch ganz, ganz okay. Also es war voll in Ordnung. Ich war eben dann im Aquathlon relativ gut, weil so Radfahren...
Surprise! Ja. Surprise!
Radfahren ist immer noch so meine schwächste Distanz-Disziplin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach zu viel Angst.
Ja.
Ich bremse halt viel zu, ja, viel. Und ich glaube, ich bin mental einfach. Ja, und ich schaffe es mental auch einfach nicht, mich da mehr zu quälen. Mhm. Aber ja, es ging dann triathlonmäßig, war in Ordnung. Also es war auch von Anfang an klar, dass ich nicht irgendwie Profi werden will. Oder das, ja. Das war halt einfach immer so ein Ausgleich auch zum Studium. Mhm. Und dafür war es, finde ich, voll in Ordnung.
Was waren deine größten Erfolge?
Boah, das kam jetzt.
Entweder vom Namen der Platzierung her, Staatsmeisterschaft, whatever, oder für dich selber. Also vielleicht irgendwas, wo du selber sagst, hey, das war eigentlich eine Sache, auf die du selber einfach stolz bist, auch wenn es vielleicht nicht der größte Bewerb war oder so, aber auf was blickst du selber sehr?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Also ich glaube, das war so während ich wirklich noch aktiv Triathlon gemacht habe und auch noch so in dieser Nachwuchsstruktur drinnen war, habe ich mir auch nie so Gedanken gemacht, ob das jetzt ein großer Erfolg ist oder ob das jetzt was das war. Mhm. Cool habe ich es halt gefunden. Ich war beispielsweise dann nochmal bei den Duathlon-Staatsmeisterschaften am Podest. Das war halt dann schon irgendwie so ein bisschen okay, gut.
Ja.
Man kann auch, wenn man vom Schwimmen kommt, auch im Duathlon ganz okay sein. Ich meine, österreichische Sportlandschaft, abgesehen davon, wie groß die Konkurrenz ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber sonst so eher Erfolge, auf die ich stolz bin, sind jetzt eher erst so nach dieser Karriere gekommen. So, dass ich mir halt einmal eben vorgenommen habe, einen Marathon zu laufen und da dann wirklich dran geblieben bin und die 12 Wochen Training durchgezogen habe und dann halt wirklich zum Marathon. Das sind eher so Sachen, wo ich stolz drauf bin.
Okay.
Da, eben so ein Moment von meiner Nachwuchs-Triathlon-Karriere wird mir jetzt gar keiner einfallen.
Naja. Das heißt, du warst nie wirklich extrem kompetitiv, prestigereiche Rennen getrieben, leistungsgetrieben. Es war, du machst es, weil du einfach in deinem Kern Sportlerin bist?
Ja, aber ich habe schon auch so diesen kompetitiven Gedanken gehabt. Das schon doch. Auch okay. Schon. Ja, also so ein bisschen besser zu sein als die anderen. Also nicht, das war vielleicht auch ein bisschen falsch damals, dass ich immer die anderen als Vergleich genommen habe und nicht mich selber. Vielleicht habe ich deshalb auch keinen so einen Moment, wo ich richtig stolz bin.
Ja, okay. Naja, kann ja auch sehr stark antreiben, auf die anderen zu schauen. Es ist ja eine Quelle von Motivation, das passt ja. Dann nebenbei bist du nach Wien gezogen, hast studiert hier und hast dir gleich mal gedacht, warum ein Studium, wenn auch mehr geht?
Genau.
Während ich noch 10 bis 15 Stunden die Woche trainiere und auch arbeite. Was hast du denn studiert?
Genau, ich habe zuerst angefangen mit Ernährungswissenschaften, beides an der Uni Wien und dann nach meinem zweiten Semester Ernährungswissenschaften habe ich auch noch Sportwissenschaften dazu genommen, einfach weil das kam mir irgendwie naheliegend vor und war auch halt aufgrund von meinem Vorerfahrungen irgendwie auch das Coolste, was ich mir vorstellen hätte, können zu studieren.
Mhm. Ja. Ist beides so aufgegangen, wie du es dir erwartet hast? Also man geht ja in ein Studium wahrscheinlich mit allen möglichen Vorstellungen rein. Und meistens kommt man drauf, okay, es ist fast alles anders, als ich mir gedacht hätte.
Ja.
Und dann ist man entweder desillusioniert oder man akzeptiert es und findet es eh cool. Wie war das für dich? Wie waren die beiden Studien?
Also bei Sport habe ich gleich mal die erste große Watsche bekommen, weil da habe ich die Aufnahmeprüfung dreimal nicht geschafft.
Da macht man seit man sechs Jahre ist Leistungssport, stellt Platzierungen, gerade dass du nicht Rekorde, hast du Rekorde jemals eigentlich aufgestellt in Jugendklassen oder sowas?
Ja, in Jugendklassen kann
ich. Ja? Und da kommt man nicht ins Sportstudium rein.
Ja. Ja, das war halt echt, da denkt man sich, man ist halt wirklich, das ist halt für die Aufnahmeprüfung das Schlechteste, was du machen kannst, dass du in einer Sportart so spezialisiert bist, aber nicht gut genug, dass du es irgendwie über irgendeinen Kader reinschaffen würdest, weil wenn du wirklich Top-Leistungssportler bist, dann hast du ja auch Begünstigungen bei der Aufnahmeprüfung. Aber und dann musste ich halt auf einmal viele Sachen können. Ich meine, ich könnte einen guten Rad schlagen, aber ich kann bis heute, ich hoffe, dass halt niemand von der Spur weg einen Anstand abrollen, was man eigentlich können sollte.
Kriegst du den Titel aberkannt, oder?
Ja.
Bei anderen Leuten kommt raus, sie schreiben in ihrer Doktorarbeit ab, bei dir passt alles perfekt, aber sie kommen dann drauf, du kannst heute keinen whatever mehr und dann ist es vorbei. Es ist schon absurd, ja?
Ja.
Glaubst du, das wird jemals reformiert?
Also, ja, es ist überlegen, weil es ist halt doch so, dass du, also bei den Lehramtsstudierenden macht es durchaus Sinn, weil die müssen das auch wirklich mal anwenden können und da braucht man halt auch ein bisschen die Versicherung im Vorhinein, gut, die können das schon und da kann man im Studium drauf aufbauen. Bei den Sportwissenschaftlern wird schon immer mehr überlegt, ob man nicht auch Richtung mehr Wissenschaft, also Wissenstest gehen sollte.
Ja.
Aber im Endeffekt, ja, es fehlen halt auch die Studierenden, also die Nachfrage wird halt immer weniger und die Uni braucht aber die Studierenden auch einfach finanziell und so weiter.
Waren die beiden Studien grundunterschiedlich, Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften und was war toll und eher weniger toll?
Ja, also sie sind grundunterschiedlich, weil bei, also die, sagen wir jetzt mal, coolere Community habe ich halt bei den Spurwis gefunden. Mhm. Die waren halt, da ist man halt einfach, dadurch, man kennt sich halt schon von der Aufnahmeprüfung, man fängt dann gemeinsam an, man ist auch meistens immer so in den gleichen Vorlesungen, da ist der Weg relativ klar, was du wann machst. Und dadurch kennst du halt echt viele und das ist sehr kollegial auch. Also wenn man es mal nicht in eine Vorlesung schafft, irgendwer hat sicher eine Mitschrift, die er mit dir teilt oder was weiß ich was. Und das war halt komplette Kehrtwende oder 100 Grad unterschiedlich, 180 Grad unterschiedlich bei den Ernährungswissenschaftlern, weil das war halt, du fängst recht groß an, dann nach der Steop kommen einige drauf, dass es halt doch nicht das ist, was sie sich erwartet haben. Dann sind schon mal wahrscheinlich 300 Leute weg von den 500, die angefangen haben. Ja. Und dann ist halt viel auch so Ellbogentechnik. Also es will halt jeder, ja, es ist, die Mitschriften wurden zum Beispiel verkauft, dann so Prüfungsaltfragen wurden auch verkauft zum größten
Aber
Teil.
Aber dafür hat man doch nichts, oder? Es ist ja nicht so, dass nur eine gewisse Anzahl pro Semester weiterkommen können.
Nein, überhaupt nichts, überhaupt nichts.
Du hast ja nichts gewonnen, indem du...
Nein, überhaupt nichts. Aber trotzdem, die sind halt einfach, da ist das Konkurrenzdenken viel, viel höher als bei den Sportwissenschaften.
Okay, spannend, ja.
Und tatsächlich bei Ernährungswissenschaften ist es auch so, dass sehr viele aufhören, weil es halt einfach... Es ist die ersten, fast der ganze Bachelor ist sehr chemielastig. Also du hast echt viele verschiedene Chemiefächer. Und das war schon auch, wo ich auch ein bisschen durchbeißen musste.
Ja, es ist schon ein hartes Studium, oder? Ja. Also Naturwissenschaften sind grundsätzlich mal fordernd, oder? Biologie, Chemie, Biochemie und so weiter. Das ist schon was anderes, Naturwissenschaften, als ein bisschen Trainingslehre, oder?
Ja, genau. Ja. Ja.
Was würdest du sagen, für was ist man gerüstet, jetzt mal rein nach dem Bachelor? Und wir gehen mal davon aus, dass du nach dem Bachelor sowieso nichts kannst. Also ich meine, wir wissen, wie das läuft. Danach bist du mal gerüstet, um vielleicht weiterzumachen. Aber trotzdem, was kann man denn nach einem Ernährungswissenschaft-Bachelor und was kann man, und für was ist man geeignet nach einem Sportwissenschaft-Bachelor? Also?
Boah, also nach Ernährungswissenschaften, ich kenne viele, die wirklich nach dem Bachelor aufgehört haben. Mhm. Die sind dann irgendwo im Qualitätsmanagement gelandet, weil man da schon auch einiges an Wissen hat von den ganzen ISO-Normen und was da so wichtig ist. Ich kenne aber auch viele, die komplett was anderes machen. Also ein paar haben sich dann doch auch noch für einen Chemie-Master entschieden.
Ja.
Das geht auch einwandfrei. Voll. Und nach Sportwissenschaft... Sehr schwere Frage. Also, du hast halt von allem so ein bisschen was.
Ja.
Du hast halt ein bisschen Pädagogik, ein bisschen Soziologie, ein bisschen Sportpolitik, ein bisschen Leistungsdiagnostik, aber du kannst halt eigentlich...
Es ist eine traurige Ausbildung, wenn man sagt, man will eigentlich danach einfach gleich wo arbeiten, oder? Lehramt ist natürlich was anderes, dann ist dein Weg einigermaßen geebnet. Ob du dann eine Stelle findest oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das heutzutage bei Lehrern ausschaut. Aber Spovi, Sportwissenschaften, das ist so...
Ja, es ist halt außer du kennst irgendwen, der dich irgendwo unterbringt, der weil gerade irgendwo ein Sportwissenschaftler in Pension gegangen ist, aber das muss halt, da muss halt wirklich Zeit und Ort super stimmen, wenn du fertig bist.
Ja. Du musst die Frage nicht beantworten, wenn du nicht willst, aber sind Spovis von der Schmelz jetzt, du kannst ja von der Schmelz vor allem sprechen, haben die was drauf? Die dort studieren, die dort abschließen, also...
Ja, also ich kann nicht für alle sprechen, aber so die ich kennengelernt habe, weil die waren auch wirklich dahinter, dass sie quasi wirklich was weiterbringen im Studium.
Ja.
Es gibt dann schon wieder die Leute, die halt runterzahlen und dann wirklich immer, nur, die halt wirklich nur den Titel haben wollen und dann nichts können. Aber ich glaube so 80% sind durchaus...
Ich persönlich kann mir vorstellen, dass bei so einem naturwissenschaftlich geprägten Bachelor-Master, sagen wir jetzt... Ernährungswissenschaften zum Beispiel, das sind einfach sehr viel Hard Facts. Also wenn du das gut lernst, dann hast du mal technisch was drauf. Ob du dann auf dem aufbaust oder nicht, ist die nächste Frage, aber du weißt dann mal was. Bei Sachen wie Spovi, vielleicht gibt es auch andere Studien, kann ich mir vorstellen, das meiste nimmt man mit, wenn man sich nebenbei einfach noch dafür brennend interessiert und sich wo was aneignet und auch es vielleicht lebt. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Sportwissenschaften ein Studium ist, wo, wenn du nur das machst, nebenbei lebst dein Leben, machst Party und so, Wenn du dafür brennst, dann ist es eine tolle Ergänzung zu deiner Leidenschaft.
Genau,
versus bei etwas wie eben Chemie, Biologie, vielleicht auch Lebensmitteltechnik, da kannst du zumindest was. Würdest du das ungefähr so sehen, oder?
Ja, das stimmt schon. Das kommt gut hin.
Okay. Dann hast du diese beiden Bachelor parallel, mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, parallel auch abgeschlossen, natürlich ein bisschen Zeit versetzt, oder?
Ja, der eine war im Juni und der andere im August oder
irgendwie
so.
Okay, there we go, alles klar.
Also es war relativ der gleiche Sommer.
Ja.
Genau, und dann habe ich mir eigentlich gedacht, dann war auch so die Zeit, wo ich mir auch überlegt habe im Triathlon, boah, ist es das jetzt noch wert, dass ich wirklich da die 15 Stunden pro Woche investiere? Dann habe ich damals gesagt, gut, nein, ist es mir einfach nicht mehr wert und ich habe auch nicht mehr so die Motivation aufbringen können. Und dann dachte ich mir, gut, ich chill jetzt mal ein bisschen im Master und mache mal nur den Sportwissenschaft-Master, weil der... Hat ganz cool geklungen, das war so Richtung Organisation, Diagnostik und Intervention. Es hat sehr cool geklungen für mich, den habe ich dann angefangen und haben aber schon so ein bisschen ein Auge auch auf den Ernährungswissenschaften Master geworfen, weil da gab es so einen Public Health Nutrition Zweig.
Ja.
Der war damals so ein bisschen im Umbruch. Das heißt, da gab es nicht wirklich einen Professor, der dafür zuständig war, also keinen Studiengangsleiter. Und dann war das irgendwie alles ein bisschen mühsam. Dann dachte ich mir, okay, gut, nein, ich lasse das jetzt mal und warte mal ein bisschen ab. Und dann war das 2019, ja genau, so ein Jahr, nachdem ich den Sportmaster angefangen habe, habe ich dann eben auch noch den Public Health Nutrition Master dazu gemacht, was auch echt eine coole Ergänzung war.
Hast du damals schon gewusst, was du damit dann eigentlich final gerne machen würdest? Also was dann die Tätigkeit ist, die du tatsächlich dann ausübst? Hast du das damals schon geahnt oder
gewusst? Ja, es ging dann im ersten Jahr vom Sportmaster, ging es schon sehr in Richtung Wissenschaft. Also da war dann schon, da hatte ich auch einen echt coolen Betreuer auch in einer Lehrveranstaltung, den Dr. Driska. Und der war dann echt, der hat mich echt so ein bisschen auch motiviert und gepusht und auch eben gezeigt, wie es so ein bisschen abbrennt in der Wissenschaft, was es da braucht, auf was es ankommt eben. Und dann war schon so ein bisschen klar, es geht in die Richtung. Und dann hat es halt eins zum anderen geführt.
Und bist du Wissenschaftlerin?
Genau.
Angehende Wissenschaftlerin. Was bist du? Bist du Wissenschaftlerin? Bist du angehende Wissenschaftlerin? Bist du vorübergehende Wissenschaftlerin, bis wieder ein neues Leben beginnt? Also
wenn es nach den Uni-Verträgen geht, bin ich mal vorübergehende Wissenschaftlerin.
Es geht alles nach den Verträgen, wo schwarz auf weiß was steht. Was ich fühle, was ich denke, ist irrelevant.
Ja. Nein, ich glaube, so auf lange Sicht wäre ich gerne schon ein Leben lang Wissenschaftlerin.
Ja?
Ja.
Ja,
weil halt einfach, es gibt, vor allem wenn man so Forschungslücken entdeckt und dann versucht, die zu füllen, es gibt halt wirklich noch so viel, was irgendwie unerforscht ist und wo man noch Sachen herausfinden könnte und dadurch vielleicht das Leben von wenigstens ein paar Menschen verbessern könnte. Ja, das wäre halt...
Das heißt, du hast deine beiden Master dann fertig gemacht und anstatt irgendwo, wäre wahrscheinlich nicht unrealistisch gewesen, bei einem IMSB heißt sie nicht mehr, aber bei irgendeinem staatlichen Institut, bei einem Verband unterzukommen, du kennst ja auch Gott und die Welt in Österreich mit Funktionären, also wir beide, man lernt ja über die Jahre auch viele Leute kennen, du bist gut vernetzt, das wäre schon möglich gewesen, aber du hast dich für die akademische Laufbahn entschieden, du bist angehende, wie nennt man das, PhD geworden,
genau.
Sagt man das, in Ausbildung oder Prädoc?
Prädoc heißt das jetzt, genau.
Ja, auf der Uni Wien für eine Stelle beworben.
Genau.
Hat geklappt.
Ja. Es hat alles wunderbar dann zusammengeführt, weil ich habe dann meinen Master in Sport 2020 abgeschlossen. Dann war es eben kurz so, okay, es ist gerade keine Stelle frei, aber für mich war es dann doch irgendwie, also ich glaube, wenn keine Stelle frei gewesen wäre, hätte ich schon irgendwie das Netzwerk genutzt und mir irgendwo einen anderen Job gesucht, weil es war halt dann doch so mal, es wäre doch gut, mal Geld zu verdienen und irgendwie unabhängig zu werden. Und
nein, hör auf, was wirklich?
Ja, dachte ich mir damals halt. Und dann habe ich eben so eine 20-Stunden-Projektstelle bekommen, noch bei einer anderen Professorin, wo ich dann auch einfach ein bisschen einfach in dem Projekt geforscht habe, was auch recht spannend war. Und dann kam eben wurde eine neue Stelle ausgeschrieben auf der Uni Wien für neue Professur. Das war dann eben Sporternährung und dann kam der Professor tatsächlich und der hatte halt ein paar PhD-Stellen dann auch offen, wo ich mich dann noch
bewerben. Also wie Faust aufs Auge, Sporternährung, du hast die beiden Dings.
Ja.
Hätte nicht besser sein können, als ob es bestimmt gewesen wäre.
Ja.
Und dann hast du angefangen zu forschen, aber auch zu unterrichten. Ja? Bevor wir dann final einsteigen in was du forschst und Wissenschaft und all das, was damit zusammenhängt, zum Unterrichten noch kurz, taugt dir das?
Ja.
Ja?
Ja. Also es ist so, 90% der Zeit macht es mir super Spaß, 10% ist vielleicht ein bisschen mühsam, weil, also ich unterrichte prinzipiell in einer Übung unterrichte ich zum Thema Grundumsatz und Energieumsatz und wie man den berechnen kann und wie man Ruheumsatz messen kann, sowas. Das macht super Spaß, weil man auch sieht, okay, das interessiert die Jungen, die Studenten, halt die Studierenden eben.
Ja.
Und dann betreue ich auch noch Bachelorarbeiten. Das macht die meiste Zeit auch Spaß. Nur hin und wieder ist halt einfach ein bisschen mühsam. Aber ich glaube, das
ist... Ja, wie bei allem im Leben.
Genau. Ja.
Dann will ich da einmal kurz direkt reingehen und technisch nachfragen. Grundumsatz, Leistungsumsatz, also auf Englisch, Base Metabolic Rate, Total Energy Expenditure etc. Das ist ja ein, wie sagt der Franzose, barbed wired topic. Also einerseits ist es so geradeaus linear. Hier sind Formeln, manche sind eher validiert, manche haben sich besser, schlechter rausgestellt. Aber wenn man das erste Mal lernt, dann wirkt es so wie, ja passt, ich lerne hier ein paar grundlegende Zusammenhänge, ein paar Formeln und dann kann ich das sehr, sehr geradlinig berechnen und dann kann ich Modelle aufstellen und so weiter. Aber ich glaube gerade in der heutigen Zeit, also ich denke zum Beispiel an die ganze Forschungsgruppe rund um den, wie heißt der, Hermann Ponzer. Die machen ganz viel mit Doubly Labeled Water. Also wirklich langfristige longitudinale Studien, kontinentübergreifend, wo wirklich mehrere Forschungsgruppen ihre Ergebnisse bündeln auf einem Ort dann. Und dieses ganze Thema Energy Expenditure, Base Rate, dann Leistungsumsatz, das ist einfach so, es ist überhaupt nicht geradlinig, kommt mir oft vor. Ja?
Ja.
Wenn man das jetzt unterrichtet aber und du musst da mal auf den Basics beginnen, hast aber durch deine Erfahrung natürlich auch im Hinterkopf, wie viel da noch dazu gehört. Wie kriegst du das zusammen? Ja?
Das ist schwer.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es. Es ist wirklich schwer, weil du musst ihnen, einerseits sind das halt wirklich auch junge, also die sind halt im dritten, vierten Semester, das heißt, die haben schon ein bisschen Hintergrundwissen, aber ihnen fehlt halt auch komplett auch nur diese Vernetzungsgabe, dass die halt wirklich über sowas nachdenken. Und dann, was sich halt jetzt bisher so bewährt hat, ist halt wirklich mal die Basics und ihnen schon aber sagen, hey, das ist halt nicht genau diese Beziehung, dass du halt das und das, aber das werden sie dann wohl noch lernen, hoffentlich in ihrer weiteren Karriere.
Das ist die Frage, das weiß ich nicht. Ja? Ich habe ja selber teilweise bei so einer privaten Ausbildungsakademie unterrichtet und man kann über diese Institute wahrscheinlich denken, was man will, und das ist wahrscheinlich auch teilweise sehr schwierig, weil was für Leute unterrichten dort und die stellen dann Diplome für Trainer aus und das ist eigentlich überhaupt nicht validiert oder irgendwie anyway. Und ich habe das selber gemerkt, Leute dort wollen, manche sind ja auch schon vorausgebildet, aber die wollen auch einfach ein bisschen, gib mir jetzt die Formel, sag mir jetzt, wie es ist. Und es ist dann gar nicht so leicht, denen zu verstehen zu geben, hey, das sind Konzepte. Hier sind so mal grundlegende Konzepte, aber du, so genau ist das alles gar nicht.
Ja, aber man muss auch bedenken, die arbeiten dann halt auch mit der breiten Bevölkerung oder ich weiß nicht, mit wem die dann zusammenarbeiten. Ich denke mir, für die reicht es vielleicht
auch. Meinst du?
Ja.
Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, du gehst jetzt zu einem Personal Trainer, weil du, sagen wir jetzt einfach, fit werden willst, Gewicht verlieren. Und der hat in seiner Ausbildung einfach gehört und gelernt, es gibt diese 3-4 Formeln da und wir werden jetzt Calorie Counting bei dir beginnen, weil du musst dir abnehmen. Und dann berechnest du durch eine Formel den Grundumsatz und dann durch irgendeinen Faktor noch die Energy Expenditure, also die Active Energy Expenditure dazu und dann hast halt deine Komponenten, Thermic Effect, bla bla bla. Und dann fangst du an, Calorie Counting zu machen und es passiert dann nichts. Entweder die Person nimmt nicht ab oder nur langsam. Und dann haben die Leute oft auch Frust so in die Richtung, warum passiert bei mir nichts? Ist mein Metabolismus kaputt? Und dann ist vielleicht immer der erste Gedanke gleich, okay, Starvation Mode und oder ich bin einfach ein Ausreißer aus dem Dings. Anstatt, dass die Leute von vornherein checken, Calorie Counting ist ein Thema, Hardcore.
Ja, eben. Also ich würde schon mal bei dem Punkt anfangen, dass man ihnen da was anderes empfehlen könnte.
Was anderes, ja?
Ja, oder nicht was anderes, aber halt mal weg von diesen Kalorienzählen mehr Richtung... Ja. Hör mal auf deinen Körper, hast du ein Hungergefühl überhaupt? Isst du jetzt, weil du hungrig bist oder einfach, weil dir fad ist?
Ja.
Also von dem her...
Okay, dann lass mich dazu fragen. Du bist jetzt mitten in deinem PhD, mitten in deiner Forschung, auf die wir gleich noch eingehen und ein bisschen reden. Aber wie siehst du inzwischen dieses ganze Thema, der menschliche Körper, Metabolismus, Kalorien, Ernährung? Ich will dich gar nicht Spezifisches jetzt fragen, aber wie war da auch deine Entwicklung, wie du auf dieses System menschlicher Körper blickst? Ja. Ist es eigentlich nur eine Processing-Machine, wo halt auf zellulärer, molekularer Ebene Prozesse ablaufen und die sind eh berechenbar? Oder ist es ein Wunderwerk der Natur und nicht verstehbar? Ist es irgendwo dazwischen wie, du forschst ja auch an Menschen, du hast super viele Leute, mit denen du täglich, wöchentlich, monatlich interagierst?
Ich denke, es ist irgendwo dazwischen. Also es ist einerseits... jeder Körper anders, jeder Metabolismus anders. Also man hat so einerseits eine echt hohe Individualität auch, aber wenn man versucht dann halt doch irgendwo eine gemeinsame Aussage zu finden und irgendwie alle über einen Kamm zu scheren, so blöd es jetzt auch klingt, was halt oft auch nicht funktioniert, weil ein paar reagieren halt auf Kohlenhydrate, ein paar brauchen sie halt überhaupt nicht. Also es ist immer schwer, da den Mittelweg zu finden.
Ja. Also du hast die Individualität im Hinterkopf, die ist auch dir bewusst.
Ja.
Und trotzdem musst du in einer statistischen Auswertung einer Studie dann einfach Mean Effect Sizes und so weiter, oder?
Genau.
Ist das
ist halt so.
Ist das nicht absurd teilweise?
Es ist absurd, ja.
Ja?
Aber
braucht man ein bisschen kognitive Dissonanz, die man sich selber aufrechterhält, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Wie hast du dein Forschungsthema gefunden? Wie hat sich der Prozess dann entwickelt, an was du dann in deinem eigenen PhD forscht?
Das war auch sehr, also das war einfach mit meinem Chef, also Dr. Daniel König, der der ist dann nach Wien gekommen und der hatte schon so im Gepäck so ein paar Themen, die ihn halt interessiert hätten. Wir sind insgesamt 4 PhD-Studenten bei ihm. Ist dann auch auf uns zugekommen, hat uns die eben erläutert und erklärt, wie er sich das vorstellt.
Hat er die alle zeitgleich übernommen? Also 4 Stellen auf einmal?
Wir haben alle genau gleichzeitig angefangen. Genau, und dann war irgendwie so ein Thema Richtung eben glykämischer Index, weil da hatten sie in Freiburg, wo er eben von der Uni, wo er gekommen ist, auch schon mal so eine Pilotstudie gemacht und da gab es halt schon recht coole Ergebnisse auch. Und er wollte das Ganze, das war eine 4-Wochen-Intervention damals in Freiburg, und er wollte das Ganze halt auch ein bisschen längerfristig oder halt über einen längeren Zeitraum untersuchen. Und dann war das irgendwie für mich klar, dass ich das machen will, auch weil, vor allem weil meine Masterarbeit ging halt auch schon so zum Thema glykämischer Index, und dann war es irgendwie naheliegend.
Auch aus Zufall? Also du hast wahrscheinlich auch damals beim Master eher nicht komplett frei wählen können, vielleicht gab es einen Vorschlag oder zumindest...
Genau, es gab da damals einen Vorschlag, weil da ist eben dieser Zucker, zu dem wir damals geforscht haben, die Isomaltulose eben aufgekommen, weil alle möglichen Hersteller das angefangen haben, in die Getränke reinzumischen. Und dann ist eben der Dr. Driske auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du machst doch auch Ernährung, lass uns das halt anschauen.
Ja.
Dann haben wir auch so Rahmen abgesteckt, wie wir es untersuchen wollen, dass wir Akutinterventionen machen wollen.
Ja.
Und dann eben Ethik eingereicht, und dann ging das halt eh so.
War auch schon sehr, auch deine Masterstudie in dem Fall war schon umfangreich.
Ja.
Ja,
ja, durchaus. Also es war schon sehr viel Zeitaufwand auch.
Ja.
Und ja, also damit jeder das versteht, das war halt eine Studie. Wir haben von Glucose gibt schon relativ kleine Dosis-Wirkungsbeziehungen. Das heißt, je mehr Gramm man einnimmt, desto mehr steigt die Leistung an, also gedeckelt halt bei 60 Gramm pro Stunde. Und dann wollten wir uns halt anschauen, ob das bei dem Zucker ähnlich funktioniert. Das ist eben ein niedrig-glykämischer Indexzucker. Das heißt, er wird sehr langsam nur aufgespalten im Darm. Da braucht es eigene Enzyme dazu. Und genau, und wir haben uns dann angeschaut, wenn die Leute 2 Stunden Fahrrad fahren und eben entweder nichts von dem Zucker trinken, 20, 40 oder 60 Gramm pro Stunde, und dann eben noch 15 Minuten Time Trial machen, wie sich das halt verändert. Genau, das war halt für jeden Probanden, der halt teilgenommen hat, waren es insgesamt 5 Besucher, weil halt eine Eingangsuntersuchung noch dazu kam, und ich hatte 12 Probanden, das heißt, man kann sich ausrechnen, wie lange ich da im Labor gestanden bin.
Top, vor allem ich durfte ja auch Participant sein, du durftest halt wirklich bei jedem Besuch 2 Stunden waren das, plus minus, oder?
Ja,
plus
2,5 Stunden eigentlich.
2,5 Stunden durftest du dann auch neben der Person stehen und ihr zuschauen, wie sie da dahin radelt.
Aber es war echt lustig, ich habe auch abseits von der Wissenschaft echt gelernt, wie man sich Themen aus der Nase zieht.
Ja,
also halt
auch um Konversation zu machen.
Genau, einfach um Konversation zu machen, weil die meisten, also dich kannte ich ja schon vorher, aber viele von ihnen, das waren halt komplett Fremde eigentlich für mich. Und wenn du dann 2 Stunden mit dem irgendwie den unterhalten solltest, damit ihm halt auch nicht langweilig wird.
Ja, ist lustig.
Das war echt lustig, ja.
Du hast angesprochen, gedeckelt bei 60 Gramm pro Stunde Zucker. Nennen wir es einfach mal Zucker jetzt für unser naives Publikum. Glucose. Glucose ist bei 60 Gramm gedeckelt und dann Glucose-Fructose-Verbindung?
90 Gramm.
90, beziehungsweise heutzutage dröselt sich das ja auch schon auf, oder?
Ja.
Wo stehen wir momentan?
Also mein letzter Stand sind die 120 Gramm, die sie mal ausprobiert haben bei den Bergläufern.
Ja.
Hat auch größtenteils funktioniert, aber wie gesagt, das hängt auch von Verträglichkeit ab. Das ist auch wieder individuell, wie man es trinkt.
Also das war diese eine relativ kleine Studie eigentlich, genau, Mountain-Marathon-Läufer, oder? Und 3 Gruppen, halt jede Gruppe hatte dann wie viel? Handvoll, oder? 2, 3, 4?
Es waren weniger, die Anzahl Wasser ist sehr klein, ja.
Ja. Und da hat man gesehen, dass die Gruppe mit 120 Gramm Glucose-Fructose-Mischung pro Stunde, was hatten sie? Ich glaube, die geringsten CK-Werte einerseits und die geringste gefühlte Anstrengung, wenn ich das im Kopf habe.
Ich glaube, RPE war am niedrigsten.
Ja. Und ich glaube, CK haben sie noch gemessen, wenn ich das irgendwie, Grafik im Kopf. Aber das ist eigentlich die einzige wissenschaftliche Schiene, oder? Wo wir wirklich akut was zu 120 Gramm haben. Aber anekdotisch halt im Moment extrem viel, oder?
Voll. Also ich finde auch so, dass so die ganzen Triathleten jetzt immer mehr auch posten, was sie tatsächlich zuführen. Mhm. Wo ich mir auch denke, wie vertragst du das?
Ja.
Wieso musst du nicht aufs Klo beim Laufen?
Ja. Ja.
Aber ja, ist sehr spannend. Ja.
Wie machst du da eben auch als Ernährungswissenschaftlerin Sinn draus, wenn wir jetzt sagen, okay, wir können ja ziemlich gut berechnen, wie das mit den Glut-4, Glut-whatever, Schieß-mich-tot-Transportern, also den Zuckertransportern im Darm ist. Und wir können rein biochemisch sehr gut berechnen, was dann einfach flussratenmäßig möglich ist. Und da haben wir einfach gesehen, okay, 90, sorry, ist der Deckel, aber jetzt sind die Leute weit über 120 teilweise und scheinen es zumindest zu vertragen. Wie machst du da Sinn draus? Bedeutet das für dich, okay, sie vertragen es zwar, aber nutzen können sie es nicht wirklich? Eben, oder sie können es doch nutzen und wir verstehen da einfach noch nicht genug? Oder?
Ich bin halt noch immer so, man weiß halt nicht, was ankommt von dem, was sie über die 90 Gramm hinausnehmen. Da bin ich halt noch so ein bisschen unschlüssig, was man da, also da braucht es halt einfach auch noch mehr Untersuchungen und auch wirklich Untersuchungen im Labor, weil das sind ja alles Erfahrungsberichte quasi.
Ja. Aber hast du dann mehr den Wissenschaftlerin-Hut auf oder Oder kannst du den auch wechseln zum Practitioner-Sportler-Hut, zu sagen, es ergibt am Papier eigentlich überhaupt keinen Sinn, was wir da sehen, weil wir es einfach noch nicht wissen. Aber hey, es scheint irgendwie eindeutig zu funktionieren. Also,
naja, weißt du, ob es eindeutig funktioniert?
Nein, natürlich ist es nicht eindeutig.
Das heißt, ich glaube, da habe ich eher noch den Wissenschaftler-Hut auf.
Du bist skeptisch,
skeptisch, aber auch neugierig, was noch kommt. Ja? Also wie, was noch passiert.
Ja. Dann zurück zu einem eigenen Thema. Sowohl in der Masterstudie ging es schon um glykämischer Index durch diese Zuckerform, die halt eher langsamer aufgenommen wird. Und jetzt in deinem PhD wieder. Was ist der glykämische Index? Was ist glykämische Last? Warum sollte uns das überhaupt interessieren?
Ja, gut. Also prinzipiell ist glykämischer Index, wird halt berechnet bei Kohlenhydraten. Also sobald man irgendwas Kohlenhydrathaltiges zuführt, hat das ja einen Einfluss auf die Blutzuckerkurve. Mhm. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Semmel zuführt, dann steigt der Blutzucker halt viel schneller an, dadurch halt auch das Insulin, weil der Zucker in die Zellen rein soll, und fällt wieder ab. Wenn man jetzt aber beispielsweise statt der Semmel Schwarzbrot oder Vollkornbrot zuführt, dann bleibt der ganze Verlauf etwas flacher und dann spricht man halt von einem niedrigen glykämischen Index. Also im Prinzip ist das ein ernährungsphysiologisches Maß, wie sehr dein Körper auf, oder wie sehr der Blutzucker auf die Zufuhr von Zucker reagiert.
Ja, und man misst da den Blutzucker und die Insulin-Response, die schließt man dann daraus. Also, weil man hört ja immer vor allem da draußen, hey, wenn du jetzt die Pasta isst, das haut dir den Blutzucker runter, das macht diese Insulin-Spikes und so. Mhm. Was bedeutet denn, wie kann man denn den glykämischen Index, bevor wir auf das leistungsmäßige Sportwissenschaftliche gehen, für Allgemeinbevölkerung, für Wohlbefinden? Also wie oft hört man, hey, du solltest nicht hochglykämische Lebensmittel essen, weil das ist ja so schlecht für dich wegen dem Insulin, wegen dem Blutzucker. Ja. Wie stehen wir da? Ist das ja, nein, wissen wir nicht oder sehr unterschiedlich?
Definitiv ja, also weil diese Spikes sollten halt vermieden werden, weil eben einerseits steigt halt auch die Einlagerung an oder halt Fetteinlagerung, beziehungsweise auch das Hungergefühl, weil sobald der Blutzucker wieder abfällt, signalisiert der Körper dir, hey, ich habe einen Hungerzustand, du musst wieder was zuführen. Aha. Und wenn man eben ständig dann nur diese Auf- und Abkurven hat, ist halt nicht so gesund, vor allem eben, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Diabetiker denkt, wie eben, wenn man eher eine flachere Kurve hat, tagsüber.
Ja. Ist es dann sinnvoll, seine Ernährung rund um glykämischer Index auch jetzt nicht vielleicht zu planen, aber das im Hinterkopf zu haben? Weil ich denke natürlich auch in die Richtung, je nachdem, wie du deine Lebensmittel kombinierst, weißt du teilweise gar nicht, wie dann die Kurve ausschaut, nur weil da jetzt Pasta dabei ist, aber dann hast du vielleicht was Ballaststoffreiches noch dabei, was das wieder absenkt.
Genau, oder auch zum Beispiel Proteine dazu senken auch die glykämische Antwort. Also es gibt auch schon sehr viel Kritik auch am glykämischen Index, das darf man halt auch nicht unerwähnt lassen, weil der glykämische Index, so wie er berechnet ist, wurde schon getestet, also das ist schon eine Studie, die da gemacht wurde, weil da war die Fallzahl halt auch relativ klein. Und wie wir eh schon wissen, jeder reagiert ein bisschen anders. Man bräuchte da halt auch noch mehr Daten.
Ja.
Und auch zu den verschiedenen Lebensmitteln, damit man wirklich sagen kann, gut, der glykämische Index ist jetzt so und so. Mhm. Und so wie du sagst, es hat auch die Nahrungszusammensetzung, weil keiner isst isoliert wirklich nur Kohlenhydrate, sondern eben auch, was die ganzen anderen Makros, also Fett und Proteine, haben auch einen Einfluss auf die glykämische Antwort.
Ja.
Aber es macht durchaus Sinn, das im Hinterkopf zu behalten, weil so grob über den Daumen kann man schon sagen, gut, Weißbrot einen höheren glykämischen Index als...
Ja, und was das dann tatsächlich für mich spezifisch bedeutet, schwer zu sagen, weil esse ich es in Isolation, wie bin ich beschaffen, vertrage ich es besser, schlechter etc.
Genau.
Okay. Von den drei Makronährstoffen, normalerweise bei uns in der Sportwelt sind die Proteine manchmal King. Vor allem in der Kraftwelt, oder? Und in der Fitnesswelt. Im Ausdauer sind es dann doch wieder die Carbs. Was ist dein Favorite Makronährstoff?
Auch Kohlenhydrate.
Schon? Ja. Weil du jetzt daran forschst und dich einfach so sehr damit befasst?
Weil ich daran forsche und ich finde einfach, wenn man sich die Struktur anschaut, die chemische, die schauen halt einfach mal cool aus, als so Fettsäuren oder
Aminosäuren. Ja, beschreib, wie ist der Unterschied? Wie schauen die aus?
Ja, ich finde Fettsäuren sind halt so breit und lang und kompliziert. Kohlenhydrate sind halt doch eher so ein bisschen komplex und sie hängen zwar so ein bisschen zusammen, man kann sie aber aufspalten.
Ja.
Ja, das gefällt mir nicht.
Also du siehst, schön, wunderschön. Also du siehst Kohlenhydrate als was Schönes und Positives, oder?
Ja, ja.
Weil es hat sich ja auch, ich glaube im Moment dröselt sich das auch wieder ein bisschen auf, bei uns in der Ausdauerwelt sowieso, aber auch in der General Population. Kohlenhydrate hatten in den letzten Jahren keine gute Reputation, kommt mir vor. Also die wurden sehr dämonisiert auch.
Verstehe ich nicht.
Verstehst du nicht?
Nein.
Okay.
Nein, also vor allem eben, weil, ist, so wie du sagst, die Forschung ging schon sehr in Richtung Low Carb und wenig Kohlenhydrate zuführen. Aber hat man jetzt auch schon wieder angesehen, dass das nicht so leistungssteigernd ist oder leistungsoptimierend ist.
Ja. Ja. Und du hast ja vorher kurz auch angesprochen, hoher glykämischer Index und dann Insulinausschüttung, Fetteinlagerung. Und das ist ja auch so ein bisschen die Argumentation dieser ketogenen Low Carb Verfechter. Es gab die gibt es ja immer noch. Momentan wird sie sehr, glaube ich, kontroversiell gesehen, aber die Insulin-Hypothesis of Obesity. Also zu sagen, warum sind wir heutzutage alle fett und übergewichtig oder zumindest mehr, als wir es jemals waren? Weil wir alle so viel Zucker essen, dadurch haben wir alle so viel Insulin und dadurch lagern wir alle Fett ein und Kalorien sind dann eigentlich egal. Mhm. Wie ist deine Sicht, wenn wir jetzt ein bisschen den Kreis kurz schließen, bevor wir dann weitergehen? Calorie Counting, was ist eine Kalorien? Zählen Kalorien? Sind Kalorien wurscht? Ist jede Kalorien gleich? Wie ist da deine Sicht auf dieses extrem zahre Thema?
Ja, eben, also ich finde so Calorie Counting tue ich mir immer voll schwer, das auch irgendwem zu empfehlen oder irgendwie zu sagen, das ist gut, das musst du machen, weil man, also vor allem, wenn ich die Person nicht kenne, weil ich finde halt, dass man irgendwie in eine Essstörung abrutscht oder irgendwie eben irgendein krankhaftes Essverhalten entwickelt, ist halt die Gefahr viel zu hoch. Ich finde, man sollte Leuten einfach so die allgemeinen Empfehlungen, die es gibt, die 10 Regeln von der österreichischen Gesellschaft für Ernährung, perfekt. Schau, dass du genug Obst und Gemüse isst. Das ist schon mal das Erste. Obst und Gemüse, einfach genügend, weil du kriegst so viel Nährstoff auch schon über Obst und Gemüse und ausreichend trinken.
Ja.
Und eben dann halt schauen, dass du eben gut aufgeteilte Mahlzeiten hast, frisch gekochte Mahlzeiten, nicht ständig irgendwo dir Fertigessen holst. Mhm. Ich finde, dann muss man auch keine Kalorien zählen.
Mhm. Hast du dann auch Berührungspunkte gehabt, vielleicht in deinen Studien oder mit den Leuten, die du arbeitest, dass das nicht per se Essstörungen, aber ein schwieriges Verhältnis zum Essen besteht bei manchen Leuten? Also, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was ist gesund, was ist ungesund, was verbiete ich mir, was erlaube ich mir?
Na, aber ich glaube, das lag auch einfach an dem Kollektiv, was ich untersucht habe. Die waren da nicht so sensibel oder ansprechbar dafür.
Hast du in deiner Leistungssportzeit, vielleicht bei Kolleginnen und Kollegen, da auch andere Dinge gesehen, oder?
Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich habe es persönlich nie mitbekommen.
Okay. Also, und für dich war es dann dementsprechend auch kein Thema.
Genau,
also, okay.
Genau, voll.
Was einem viel Last abnimmt. Also ich glaube, wenn man da drin ist, ist es schon hart. Ja. Gut, wir sind dann mitten in deinem PhD. Es ging um glykämischer Index, um Kohlenhydrate und Leistung tatsächlich. Also hier nicht Gesundheit, Wohlbefinden und whatever,
schon
sondern...
Schon auch ein bisschen, aber mehr.
Auch? Okay, dann beschreiben wir mal. Also.
Genau, also wir schauen uns im Prinzip an... einerseits eben, wie sich so niedrig glykämischer Index, hoher glykämischer Index oder überhaupt keine Kohlenhydrate, also Low-Carb-Ernährung, auf die Leistung auswirken, aber eben auch, was sich einfach im Metabolismus tut, weil viele empfehlen ja auch diese Low-Carb-Ernährung, weil was passiert ist, dass die Fettoxidation sich verbessert, nur noch nicht, wenn du gar keine Kohlenhydrate mehr zum Oxidieren hast. Und das empfehlen halt auch viele. Man weiß mittlerweile auch, dass die Leistung schlechter wird. Das hat man jetzt auch schon hinlänglich, glaube ich, bewiesen. Und wir haben uns dann gedacht, gut, Low Carb, schön und gut, aber auch schwer durchzuführen und es muss doch auch irgendwie eine Alternative geben, dass man eben auch vielleicht so eine Fettoxidation, also die Fettoxidation verbessern kann, ohne auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und dann sind wir eben auf diesen glykämischen Index gekommen, weil eben Fettoxidation hängt vor allem von Vorhandensein von Insulin ab oder halt eben Glucose. Und wir dachten uns, gut, die Theorie, wenn man sich quasi niedrigglykämisch ernährt, also Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index, dass man dann nie so Insulin-Spikes bekommt und dadurch eventuell auch die Fettoxidation verbessern kann. Genau. Und auch dann aber gleichzeitig, wenn es dann darauf ankommt, also im hochintensiven Bereich oder wenn es dann wirklich, keine Ahnung, wenn es um einen Zielsprint geht oder wirklich Maximalleistung, dass man dann trotzdem die Kohlenhydrate zur Verfügung hat, weil die Speicher aufgefüllt sind. Also, dass man quasi das Beste aus beiden Welten hat. Einerseits verbesserte Fettoxidation, aber auch gute Maximalleistung.
Ja, ja. Genau. Nach einer wunderschönen Hypothese.
Genau.
Um das zu testen, also für Leute, die es nicht genau wissen, PhD heutzutage bedeutet, dass man zu einem Thema forscht, dass du 3 Papers publizieren musst, mindestens.
Das ist ganz unterschiedlich von Studium zu Studium. Also es kann auch... Bei den Medizinern reicht zum Beispiel ein Paper, also das ist, wie es halt geregelt ist. Aber im Prinzip, wenn man in Österreich eine kumulative Dissertation schreibt, heißt das, dass du Paper veröffentlichen solltest.
Ja.
Du kannst genauso gut eine Monographie schreiben, dann schreibst du halt ein Buch über ein Thema.
Okay.
Das ist vor allem bei den Geisteswissenschaften halt verbreitet. Ja. Aber prinzipiell Naturwissenschaften schreiben kumulativ.
Okay, in deinem Fall bedeutet das mindestens 3 Publikationen, die dann zusammengefasst werden zu dieser einen Dissertation. Ja?
Genau.
Mit diesem übergreifenden Thema. Also wie lautet dann deine Diss? Also
ich muss das jedes Mal rausprobieren, wenn ich es irgendwo brauche.
Okay.
Ich glaube, es ist Einfluss von Ernährungsweisen mit variablen Kohlenhydratgehalt und glykämischen Index auf den Substratmetabolismus, Ausdauerleistung, Muskelglykogenspeicher bei freizeitmäßig aktiven männlichen Läufern.
Okay,
Genau.
Jetzt bitte noch dreimal schnell, während du dir auf den Kopf greifst und dir den Bauch. Dann wissen wir, du bist nicht betrunken. In deinem Fall dann drei Papers. Was sind das dann? Also ich weiß, du hast eine Review gemacht und dann...
Genau. Also prinzipiell ist es auch immer unterschiedlich. Manche machen halt wirklich drei kleinere Studien und schreiben dann wirklich von jeder Studie ein Paper. Mhm. Manche machen zum Beispiel eine Akutintervention und aus der Akutintervention heraus eine Interventionsstudie. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich halt auf einmal viele Probanden habe, die drei Paper halt aus der einen Studie veröffentlichen kann, wie du gesagt hast. Das erste ist eben ein Review, wo es einfach nur so mal allgemein um unsere Hypothese geht und was es bisher eben gibt, weil es,
ja.
Wir haben das jetzt nicht neu erfunden, die Studie wurde, also so eine ähnliche Studie wurde halt schon mal durchgeführt und das habe ich halt nur zusammengefasst. Und genau, die zweiten Paper oder zweites und drittes Paper sollten jetzt eben mit den Originaldaten sein, weil sie eins ist schon heraus, wo es eben um den Substratmetabolismus um die Leistung geht. Und beim dritten wird es jetzt mehr auch um den gesundheitlichen Aspekt gehen, also so, welche Wirkungen hat vor allem eine ketogene Ernährung auf das Blutfettwerte und dadurch eben Atherosklerose-Risiko und so weiter. Und dann ist tatsächlich auch gerade noch eins im Werden. Da haben wir uns angeschaut, wie, also mit so Metabolomics-Methoden, das ist halt eine Methode im Labor, wo man sehr genau die Stoffwechselendprodukte bestimmen kann, was sich da halt tut. Und da bin ich gerade dabei, das anzuschauen und auszuwerten.
Okay.
Es ist halt
das eine Flut spannend. Da hast du auch Kompetenz dazu, weil ich meine, so wie du sagst, du hast da einfach, wie viel kannst du dir da anschauen an so Metaboliten?
Wahnsinn.
Das ist unglaublich,
Wahnsinn.
Oder?
Es sind über 3000 Metabolite hoch und runter reguliert und dann musst du erstmal verknüpfen, welcher Metabolit wo irgendwie wirkt, wo findest du da jetzt irgendwie eine Gemeinsamkeit, kann man irgendwie Familien bilden? Ja, ist echt.
Haust du das einfach in irgendein AI-Modell rein und das soll dir gefälligst irgendwelche Muster rauslesen?
Leider gibt es sowas noch nicht.
Noch nicht?
Nein.
Dann wäre das eigentlich die nächste Aufgabe, sowas aufzustellen.
Also vielleicht gibt es schon und ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung.
Wir beginnen, bevor quasi dann ihr eure Studie durchgeführt habt, mal mit dem Eingangsstand. Was war bis dato, nicht Fakt, aber was war bis dato gedacht, wie wir eigentlich, was da die Zusammenhänge sind?
Voll, also es gab eben, wie gesagt, schon vier oder fünf Studien, bevor wir die Studie jetzt durchgeführt haben und es ging halt alles in die Richtung. Also zwei waren gut, es gibt den Trend, glykämischer Index, vergleichbar vom Einfluss auf den Substratmetabolismus wie in der ketogenen Ernährung oder in der Low-Carb-Ernährung. Zwei Studien haben gar nichts gesehen. Da muss man aber auch dazu sagen, die waren relativ kurz nur. Also ich glaube, da war Interventionszeitraum 3 Wochen. Und die haben einen niedrigen Index mit einem moderaten glykämischen Index verglichen. Das heißt, da war der Unterschied auch einfach nicht so drastisch. Und eine dritte Studie, die fünfte Studie hat auch keinen Unterschied gesehen.
Okay.
Und dann,
Heißt, es war vage, man hat nicht genau gewusst.
Genau, es war einfach noch die Forschungslücke da, dass man erstens nicht wusste, wie es längerfristig ist, weil die längste Studie war damals 5 Wochen, die es gegeben hat. Und ich denke mir schon auch, dass es einfach länger braucht, bis die ganzen Anpassungen stattfinden.
Ja.
Und
dann haben wir gesagt, wie lange war eure?
Wir haben 10 Wochen gehabt.
10 Wochen, okay. Das ist für eine Interventionsstudie mit Ernährungs-, vor allem mit einem so tightly, teilweise controlled Ernährungsthema, ist org. Also das musst du mal finden, generell in Ernährungsbereich. Ja. Und habt ihr auch das Training der Leute irgendwie kontrolliert? Ja, oder?
Genau. Also wir haben sowohl Training als auch Ernährung kontrolliert. Das Training war natürlich für alle Gruppen gleich, damit die halt vergleichbar sein oder gewesen sind. Und was halt auch so ein bisschen unser Aufmacher für die Studie war, wir haben die Leute dann beim Halbmarathon in Wien laufen lassen, damit wir halt auch eine Motivation für die hatten. Das heißt, die hatten einerseits die Motivation zum Training und die Ernährung, die mussten sie dann halt dazu machen.
Okay.
Ja.
Drei Gruppen, oder?
Genau, es waren 3 Ernährungsgruppen.
Ja.
Eine Gruppe eben mit ketogener Ernährung, also weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind halt weniger als 10% Energieprozent, die man an Kohlenhydraten zuführt, wo man normalerweise 50-60% zuführt.
Ja.
Also die hatten echt die krassesten Einschränkungen. Dann war eben eine Gruppe mit niedrigglykämischen Index. Und die mussten einfach schauen, eben genügend Kohlenhydrate zu essen und Proteine und Fette halt normal aufgeteilt. Also
und ihr habt sie einfach eine Liste an niedrigglykämischen Lebensmitteln vorgegeben.
Genau.
Jetzt keinen genauen Ernährungsplan, sondern einen Vorschlag aus
den sie dann sich selber auswählen konnten. Also es war alles Free Living, das heißt, die haben ihr Essen selber gekocht, die haben einfach eine Ernährungseinschulung bekommen, also nachdem sie der Gruppe zugewiesen worden sind, haben wir uns mit denen zusammengesetzt, haben denen gesagt, so, so und so schaut's aus, damit die auch verstanden haben in etwa, auf was es hinausläuft oder damit sie auch selber entscheiden konnten, dürfen sie das Lebensmittel jetzt essen oder nicht. Sie haben alles selber gekocht, das heißt, sie mussten nicht irgendwas essen, was ihnen nicht schmeckt, weil sie haben eben selber ausgesucht, die Lebensmittel, Und wir hatten auch so WhatsApp-Gruppen, wo sie halt einfach, wenn sie im Supermarkt waren und gerade nicht wussten, aha, ist das jetzt okay, ja, oder nicht, okay, haben sie halt ein Foto reingeschickt. Und wir,
ja, das ist cool. Mussten, ja, sie sonst ihr Training, auch ihr Essen loggen? Also, nein, Bilder des Essens oder gar nichts?
Das schon. Ja. Also sie mussten für die Studie mussten sie so 24-Stunden-Recalls machen, zweimal, mhm, die Woche.
Okay.
Das war aber auch das Einzige, was wir kontrolliert haben.
Okay. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein Trade-off, oder? Zwischen, klar, einer Metabolic Ward Study, wo Leute in einem Raum leben für schieß mich tot Tage.
Ja, klar.
Wo du halt wirklich perfekt schaust, was sie essen, nicht essen und was ihr Expenditure, ja, ist, versus Free Living. Die Ecological Validity eurer Studie ist natürlich viel höher, weil, hey, so leben die Leute. Aber ihr könnt es halt am Ende des Tages auch bei niemandem wirklich genau wissen, was tatsächlich war.
Das, ja, Einzige, wir haben es halt schon gesehen, auch weil wir haben das natürlich überprüft mit Tests vorher und nachher, also, mhm, halt bei den Leistungstests, und wenn sich da halt wirklich nicht an die ketogene Ernährung gehalten, mhm, hätte, hätte man das schon auch im Test sehen können.
Ja.
Aber das ist halt bei jeder Ernährungsstudie, das ist halt so die größte Herausforderung, auch, mhm, immer, sind die Leute compliant,
ja,
oder nicht.
Ja.
Ja.
Schwierig, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum manche Leute sagen, hey, alle Ernährungsstudien kannst du eigentlich in den Mistkübel hauen, weil wenn, ja, du mal näher reinschaust, dann siehst du eigentlich, was abgeht, aber deswegen geht es ja darum, die groben Trends und Muster aus etwas rauszulesen und nichts für, genau, bare Münze zu nehmen, oder?
Genau.
Kannst du uns ein Beispiel geben, wie dann die High GI, Glycemic Index und Low GI Ernährungen so grob ausschauen könnten? Also was hier so Unterschiede?
Voll, ja, also wir haben zum Beispiel ein Frühstück, wenn man jetzt hernimmt, bei der High GI Gruppe haben wir denen halt empfohlen, entweder Semmel mit Butter und Honig, und vielleicht, was auch viele gegessen haben, war... Das war so ein Smoothie mit Datteln, Banane und sowas, das halt einfach zusammengemixt mit ein bisschen Milch oder Joghurt. Und genau, das war eben High GI, und Low GI war dann eben die Alternative, eben entweder, also bekanntes Frühstück wäre halt gewesen Vollkornbrot mit irgendeinem Aufstrich, was sie halt gern gehabt hätten. Oder wenn sie süßes Essen haben wollten, dann war es halt ein Vollkornhaferflocken mit irgendwelchen Beeren drinnen.
Mhm.
Aber eben ohne Süßung, also ohne Honig. Oder.
Mhm. Mhm. Und dann noch so ein Abendessen-Beispiel? Irgendwas, was dir spontan einfällt?
Boah, die Low-GI-Gruppe hat sehr gern gegessen, einfach Nudeln, aber halt Vollkornnudeln oder Wildreis. Okay. Ging auch ganz gut. Es gibt zum Beispiel auch so Vollkorn-Gnocchi von, ja, Spar, die schon fertig, sind die gut? gemacht sind.
Weil Vollkorn, ja, ist immer schwierig, aber Gnocchi, ja, aber die, sind geil.
Voll, aber die sind nicht so schlecht. Und, okay, wenn man die halt mit einer Soße macht, das hat immer ganz gut gepasst. Ja. Und High-GI halt Klassiker, Reis oder Kartoffeln. Mm. Ja.
Okay. Findings?
Genau, also wir haben herausgefunden, dass klarerweise, gut, das haben wir halt auch nochmal bewiesen, dass bei der ketogenen Ernährung Low Carb die Fettoxidation ansteigt.
Mm.
Was aber gleichzeitig passiert ist, dass sich die Kohlenhydratoxidation verschlechtert.
Mm.
Und die Maximalleistung, also sprich, wir haben uns angeschaut, die haben einen Stufentest gemacht, wo sie einfach, mm, alle 3 Minuten wird das Laufband ein bisschen schneller, so lange laufen, bis sie nicht mehr können. Da war es so, dass die Maximalleistung gleich geblieben ist. Also sie hat sich nicht signifikant verschlechtert. Es gab schon einen Trend, dass es sich verschlechtert, aber, mhm, halt nichts Signifikantes.
Mhm.
Wohingegen eben in der Low-GI-Ernährung, was wir da gesehen haben, ist, dass die Kohlenhydratoxidation ist gleich geblieben. Fettoxidation hat sich so verbessert,
mhm,
und Maximalleistung hat sich verbessert. Und was man auch gesehen hat, wir haben auch Muskelglykogen bestimmt, das haben, ja, wir nicht invasiv gemacht, also wir haben keine Muskelpepsin genommen, sondern wir haben die in den MRT reingeschoben, mhm, mit sehr hoher Auflösung.
Ja.
Und
ist das gut validiert, das Verfahren? Weil,
ja,
das, okay.
Ja, vor allem immer als nicht invasives Verfahren, ja, für, mhm, du brauchst halt
wirklich... Du schaust dir wirklich einfach visuell, also machst MR-Bild und kannst visuell dann bestimmen.
Ja, und du vergleichst es mit einem Dummy quasi.
Aha, okay.
Wo du weißt, gut, da ist der Glykogengehalt so und so hoch,
mhm,
okay, und vergleichst es. Also du kriegst schon eine Zahl raus.
Mhm.
Also ist es schon quantitativ, ja, auch. Das geht dann auch mit so Spektren, je nachdem, wie hoch, mhm, das dann ausschlägt. Und da haben wir gesehen, dass die Low-GI-Gruppe signifikant höhere Glykogenspeicher hatte als die Keto-Gruppe, also als, ja, die Low-Carb-Gruppe,
mhm,
was auch cool war, weil das hat dann auch nochmal validiert, okay, gut, die haben sich wirklich tatsächlich an, ja, die Ernährung gehalten.
Mhm.
Genau, und das dürfte wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, dass sich halt die Low-GI-Gruppe verbessert hat, wohingegen die Keto-Gruppe halt sich nicht verbessert hat. Und bei der High-GI-Gruppe war es so, dass tatsächlich die Fettoxidation schlechter geworden ist, Kohlenhydratoxidation halbwegs gleich geblieben ist, Maximalleistung besser geworden ist und Glykogengehalt ist auch signifikant angestiegen in der Gruppe.
Mhm. Kann man dann so gesehen sagen, dass all eure Träume in Erfüllung gegangen sind? Weil wenn man sich das jetzt so anhört, also ja, wir haben nicht nur gesehen, dass das, was eh schon bewiesen, gezeigt wurde, das haben wir, also wir haben schon wieder gesehen, dass Ketogen eher nicht so gut für Leistung ist und dass die Leute aber schon ihre Fettoxidation verbessern, erwartbar. Und dann sehen wir aber auch noch, dass wir mit Low GI irgendwie Best of Both Worlds haben können. Also habt ihr so gesehen alles erfüllt, was man sich erfüllen könnte.
Ja. Genau. Das Einzige, wo wir, oder es spricht schon auch für die Ergebnisse, aber wir haben zum Beispiel auch einen 5-Kilometer-Lauf gemacht. Und da war es so, dass sich tatsächlich alle Gruppen verbessert haben. Mhm. Nur der Ausmaß der Verbesserung war in der Low-GI-Gruppe halt fast 50% oder fast 55% höher als in der ketogenen Gruppe. Also von dem her, man hat schon eine Verbesserung in allen Gruppen gesehen, aber wie gesagt, die Verbesserung war halt am höchsten bei der Low-GI-Ernährung.
Freut man sich, wenn dann alles so aufgeht? Oder macht einen das als wissenschaftlich denkender Mensch auch sogar skeptisch? Weil man ja vielleicht auch vielleicht würde man erwarten, dass es ein bisschen unklarer ist? Oder?
Also. Nein, wir hatten tatsächlich so eine hohe Sample Size, dass ich mir dachte, okay, wenn es jetzt nicht aufgeht, dann kann man die Theorie, glaube ich, schmeißen.
Ja, okay.
Aber eben, man freut sich schon, wenn es aufgeht.
Ja. Und was wäre dann quasi das mechanistische Underpinning? Also was ist dann mechanistisch gesehen die Unterstützung dafür, dass dieses Low GI, dass dieses Best of Both Worlds haben kann?
Ja, die Erklärung fehlt halt jetzt noch.
Ah, okay.
Also rein hypothetisch wäre es halt wahrscheinlich das Insulin und der niedrigere Insulinspiegel.
Mhm.
Und was halt passiert bei der ketogenen Ernährung, dass der ganze Kohlenhydratmetabolismus einfach runterfährt. Die ganzen Enzyme, die du dazu brauchst, werden halt einfach brachgelegt quasi.
Mhm.
Aber ja, das weiß man eigentlich noch nicht genau.
Mhm.
Also da fehlen halt auch noch grundlegende Forschung, auch Grundlagenforschung.
Könnte dich das interessieren? Also ich meine, ich weiß nicht, ob du weitermachen willst oder wirst, aber ganz grundsätzlich, würde dich da interessieren, auch mechanistisch bei sowas zu graben? Oder bist du schon in dieser Applied-Welt, wo du wirklich Interventionsstudie an Leuten und eher die makroskopischen Outcomes anstatt da so weit runterzugehen?
Nein, mich interessieren schon die mechanistischen Vorgänge auch. Deshalb haben wir dann auch diese Metabolomics-Untersuchungen gemacht.
Mhm.
Ja, also könnte ich mir schon noch vorstellen, da weiter reinzugraben.
Habt ihr schon alle Results, die ihr wollt? Weil du hast ja noch von einem dritten Paper gesprochen, wo es dann um welche
um die Blutfettwerte und einfach Richtung kardiovaskuläre Erkrankungen und das Risiko.
Ja, habt ihr da schon was dazu?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch schon eingereicht. Das ist gerade an der Review, da warte ich gerade noch.
Ja.
Genau, also da geht es halt stark in die Richtung, dass halt Blutfettwerte oder das ganze Blutfettpanel, also Cholesterin, HDL, LDL und so weiter, dass das sich echt drastisch verändert in der ketogenen Ernährung, weil halt einfach auch durch die Ernährung das sich verschlechtert. Und da wäre halt auch die Low-GI-Ernährung, die am besten abgeschnitten hätte.
Ja, ja.
Genau.
Also du kannst jetzt mit diesem Wissensstand auch wirklich mit bestem Wissen und Gewissen sagen, hey, ist eine Sache, die man wirklich ausprobieren kann.
Ja,
ja?
Definitiv.
Schau, vor allem wenn du Ausdauersport machst oder generell ein aktiver Mensch bist, schau, dass du genug Zucker, Glucose, Fructose, whatever auch isst, weil wir brauchen es halt auch irgendwo.
Ja.
Das ist nichts Böses per se. Und wenn du kannst, schau, dass es Low GI ist, grundsätzlich.
Genau,
ja?
Genau.
Wie würdest du es dann in und um Wettkämpfe oder extrem harte, intensive Belastungen sehen? Weil ich kann mir vorstellen, vielleicht kann man da dreifach gemoppelt überhaupt haben. Weißt du, grundsätzliche Ernährung Low GI mit all den Benefits, aber um harte Trainings haue ich mir dann natürlich trotzdem den möglichst simplen Zucker rein. Weil man muss natürlich immer bedenken, je niedriger der glykämische Index, in der Tendenz, desto schwerer verdaulich sind die Lebensmittel.
Ja.
Und schwerer verdaulich bedeutet längere Magen-Darm-Verweilzeit, was dann wiederum zu Issues Magen-Darm-mäßig führen kann.
Ja.
Das heißt, also in und um Wettkämpfe und so, den einfachen Zuckergels?
Nein, also direkt davor, trotzdem den einfachen Zucker, genau.
Ja.
Aber direkt davor und direkt danach auch würde ich eher hohen glykämischen Index empfehlen, weil halt auch einfach die Glykogenresynthese und so, die funktioniert schneller mit hohem glykämischen Index, weil der eben schneller verfügbar ist.
Ja.
Und so wie du sagst, weil wenn du direkt vor der Belastung dir, keine Ahnung, was Hochkomplexes reinwirfst oder hochkomplexen Zucker isst, wird das tendenziell eher zu Verdauungsstörungen führen.
Wie siehst du dann, es gibt ja von sau vielen Sportnahrungsherstellern auch eben Low-GI, so gesehen, also Slow-Carb-Produkte. Und ich habe mich immer gefragt, ich weiß nicht. Will ich nicht einfach nur den Zucker? Ist mein Körper jetzt smart? Oder bin ich da jetzt smart genug, mit einem Slow-Carb-Produkt da jetzt irgendwas zu bewegen? Also wie siehst du das?
Ich glaube, das hängt von der Belastungsdauer ab. Ja. Je länger die Belastung dauert, desto eher wirst du halt keinen Hunger bekommen, weil du halt immer wieder Zucker nachbekommst, weil ja der ständig dann aufgespalten wird.
Ja.
Bei kurzen Belastungen wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen.
Aber glaubst du, es macht einen Unterschied? Ja. Also glaubst du wirklich, dass wenn ich jetzt ein super Fast Carb versus Slow Carb bei einem 5-Stunden Bike Ride, ich weiß nicht, ich hau mir das Fast Carb rein und was soll der Körper denn machen mit den Kohlenhydraten? Entweder er nimmt es direkt her zur Oxidation, oder? Oder er schaut so gut, wie es geht, dass er es irgendwo mal schnell zwischenspeichert.
Aber er wird immer eher die exogen zugeführten Kohlenhydrate verwenden.
Ja.
Also ja, genau. Du musst dann halt ständig Fast Carbs zuführen. Und ja. mit so einem längeren, also mit einem niedrigglykämischen Index, wird halt einfach länger anhalten. Du musst das jetzt nicht alle 15 Minuten was zuführen, sondern vielleicht nur alle...
Gut, weil es im Magen-Darm geparkt ist. Weil es einfach, oder? Weil es halt länger... Du parkst es halt da unten, anstatt dass du es öfters sippst so in die Richtung, oder?
Ja.
Okay. Aber manche bewerben das ja wirklich als, hey, wenn du jetzt dieses Slow Carb nimmst, dann bist du eben eher in deiner Fettverbrennung vielleicht sogar und du bekommst eben weniger Hunger, als es ist... Also, weißt du?
Ja, du sparst dir halt einfach ein bisschen die Kohlenhydrate, also die endogenen Kohlenhydratspeicher, die ja limitiert sind.
Ja, ja. Also endogen von Körper innen, genau. Von da also exogen von außen. Ja, okay.
Ja,
ja. Ja, gut, spannend. Unabhängig davon, wenn wir schon in der Sporternährungswelt noch sind, was sind sonst spannende, coole Themen, die dich irgendwie faszinieren oder interessieren rund um dieses Thema Sporternährung oder Ernährung generell? Also, oder bist du so sehr in diesem Forschungsding, dass da halt kaum Ressourcen sind, da jetzt noch links und rechts zu schauen?
Jetzt gerade ist halt wirklich so eine Phase, wo ich intensiv in meinem Thema halt drin bin, weil ich halt auch schon bald abschließen will. Was ich sonst halt auch so brutal faszinierend finde, ist, wie krass das einen Einfluss haben kann. Also wie die Ernährung halt einfach auf die Leistung wirken kann, auf das Ganze rundherum, auch auf die Immunfunktion, wo das halt alles mitspielt auch.
Ja,
weil du halt einfach die Zellen ernähren musst.
Du musst dem Körper einfach die Energie und den Baustoff geben, sonst geht da nichts, gell?
Sonst funktioniert nichts.
Als wir vorher über Calorie Counting geredet haben, bist du schon in die Richtung gegangen, hey, schau, dass die Basics passen, oder? Die 10 Grundregeln der DGE oder auch der österreichischen, wobei ich schätze mal, die österreichische schreibt einfach von der deutschen ab.
Oder die deutschen von uns.
Meinst du? Ja, vielleicht. Okay, das tun wir halt einmal so. Und das sind tolle Basis-Grundregeln und dann ist eben aber auch viel Gespür. Was bekommt dir nicht? Habst du es auch selber so Hand, dass du einfach sagst, was sagt mir denn mein eigener Körper, was ich brauche und nicht brauche? Und würdest du jemandem am ehesten den Tipp geben, weißt du, sei einfach achtsam, was du für Signale von deinem Körper bekommst. Vielleicht bist du jemand, der ketogen leben sollte, weil du so beschaffen bist.
Ja.
Und du bist jemand, der Finger von Fett lassen sollte. Also.
Ja, also ich versuche das den Leuten auch so mitzugeben. Vor allem eben, wenn es halt, eben wenn es bei Leuten jetzt nicht im Hochleistungssport sind, sondern wirklich so Otto-Normalverbraucher, der halt sportlich ist und versucht auch schon Leistungen zu erreichen, aber halt nicht auf dem Niveau wie ein Hochleistungssportler, dem sage ich immer so, ja, schau, dass die Basics passen. Wenn das funktioniert, hör einfach auf deinen Körper. Er zeigt dir eh, was er braucht und was du essen sollst, was du zuführen sollst.
Wenn man einigermaßen hinhört und irgendwie, was auch ein Skill ist, den man entweder ernähren kann oder weniger. Ja?
Ja.
Was ist Wissenschaft für dich? Ist Wissenschaft ein Werkzeug unter vielen, um Realität zu erkennen? Ist Wissenschaft für spezifische Sachverhalte? Ist es vielleicht sogar unser einziges Fernrohr auf die Wirklichkeit? Und Intuition und Gefühl lenken nur ab? Ist der Mensch eigentlich nur eine Maschine, die man erforschen kann? Ist da ein bisschen mehr dabei? Also was ist Wissenschaft für dich? Was ist Forschen? Ist es?
Boah, für mich ist es neue Sachen herauszufinden oder einfach so Puzzlesteine zusammenzuführen. Weil halt eben, es ist vielleicht nicht nur das Gefühl, das entscheidet. Man sollte halt doch auch wissen, was wirklich im Körper passiert, weil wir sind halt doch ein Organismus, der halt irgendwie funktioniert und zusammenspielt. Und da ist es halt irgendwie so, für mich ist Wissenschaft einfach, dass die Sachen vereint und dann irgendwann mal vielleicht ein großes Ganzes herauskommt.
Ja. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel Wissenschaft gegen Intuition und Gefühl stellst, das ist ja manchmal ein bisschen ein Clash, oder? Also es gibt auch österreichische Autoren, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber was hat er geschrieben? Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob du das von dem Buch gehört hast, wo er eben über so ein Plädoyer für die Wissenschaft und wie toll die ist und was wir damit alles herausgefunden haben. Und das stimmt ja auch. Und diese Leute sind dann aber meistens die Ersten, die sagen, ja, unsere Wahrnehmung ist sehr verschroben und schief und da können wir brauchen was Objektives und Fundamentales. Aber du hast mir selber letztens kurz erzählt, dass ihr eine stundenlange Diskussion allein über Korrelationsanalysen hattet. Ja. Und dass, wenn man mal wirklich ins Detail reinschaut, wie man einen Datensatz auswertet, wie überhaupt ein Verfahren funktioniert, um einen Datensatz zu bekommen, das basiert ja schon auf so vielen Stufen von Annahmen und Zusammenhängen. Das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, nein, oder? Da ist so viel dabei, wenn man mal. Ja.
Es ist auch ganz spannend, immer zu sehen, wenn. Das würde ich echt nämlich gerne auch mal ausprobieren, wenn man Leuten einen Datensatz gibt, wer was woraus liest. Ja, das wäre super spannend, auch weil das sieht ja auch jeder komplett anders. Jeder interpretiert es halt anders. Allein wenn du, weil so ein Paper, wenn du das veröffentlichen willst, das geht ja immer durch so einen Peer-Review-Prozess und dann kriegst du halt auch eben andere Meinungen und allein wenn du da die Meinung liest, denkst du so, ja gut, hat halt auch recht, aber ist halt nicht meine Meinung. Ja. Da würde ich halt vielleicht nicht so sagen, deshalb. Ja. Ja, es ist sicher nicht der Weisheitsletzter Schluss.
Ja.
Und die Eierlegende wollen mich so.
Ja. Und dann hast du aber am Ende des Tages ein Abstract mit einem Paragraphen, Results, Conclusion, wo du in 3-4 Sätzen das reinschreiben musst. Ja?
Wo du versuchst,
kriegt man das da nicht dann ein bisschen Bauchweh? Weil natürlich ist ja geil, hey, hier ist mal grundsätzlich die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Aber sagen wir uns ehrlich, wir könnten uns 5 Wochen jetzt nur über diese Interpretation unterhalten.
Ja,
und trotzdem definitiv. Musst du es da jetzt reinballern. Das ist ja irgendwie
strange. Ja, das ist halt einfach auch Wissenschaft. Oder das so funktioniert es halt auch. Weil im Endeffekt, du musst halt liefern, sonst gehst du halt auch unter. Oder kommst halt nicht weiter.
Ja, ist lustig. Es könnte ja sein, dass irgendwann mal, weil das ja doch was ziemlich Orges ist, was ihr da auf die Beine gestellt habt, du wirst vielleicht mal irgendjemanden hören in einem YouTube-Video, der sagt übrigens damals die Studie von Moitzi et al. 2000 schieß mich tot. Und da ist das Finding rausgekommen und du hörst das vielleicht und denkst dir, boah, so kannst du das doch nicht sagen. So,
ja, das ist halt der Interpretationsspielraum, den du den Leuten dann halt auch gibst, wenn du sowas veröffentlichst.
Ja. The State of Public Science, du hast vom Peer-Review-Verfahren gesprochen, du musst in Journals einreichen. Ich habe da teilweise horrende Geschichten über diesen ganzen Prozess gehört, diese Peer-Reviewer, die Journals, diese Politikum etc., muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber ist es wirklich teilweise so strange, wie man hört?
Ja, es ist schon sehr hart auch. Also vor allem, ich lerne es gerade, mir das nicht zu persönlich zu nehmen, aber es ist halt, normalerweise schauen sich das so 2 Leute an oder 3 Leute und dann merkst du schon, okay, es kommt lange keine Rückmeldung, das dauert, auf einmal hast du 6 Leute, weil halt anscheinend der Editor, 2 haben gesagt, ist gut, 2 haben gesagt, ist scheiße gut, wir holen noch mehr Meinungen ein und dann hast du halt so eine Flut an Leuten, die dich kritisieren und du liest, also ich bin dann halt persönlich auch so, ich lese dann halt immer nur der Schlechte, der kann 3 Absätze geschrieben haben, wie gut die Studien nicht durchgeführt waren, wie cool das war, aber wenn dann halt ein Absatz kommt, wo drin steht, ja, aber das und das hätte man halt auch noch machen können, dann lese ich halt auch nur das.
Okay.
Oder was halt auch immer passiert, ich weiß nicht, ob das nur mir passiert, aber man muss halt bei einem Journal, wo ich eingereicht habe, das war eh ganz cool, da musste man das halt vorher hochladen und es wurde halt einfach mit AI überprüft, ob dein Englisch gut ist oder wie viel die Fehler sind. Und da habe ich mich super gefreut, weil ich war in der 97. Perzentile von allen, die dann dort eingereicht waren. Und alle 6 haben dann irgendwie mein Englisch kritisiert. Und ich dachte mir dann, jetzt komm, ich bin halt kein Native Speaker und ich kann halt auch nicht mehr, als ich mir eh schon Mühe gebe.
Ja.
Aber das ist dann halt doch immer ein bisschen einschüchternd auch. Ja.
Also die Kritik ist teilweise eins der härtesten Punkte dran. Ja. Ja.
Lustig. Vor allem auch manchmal ist es so, Kritik, gut, viele Sachen sind begründet und viele Sachen haben Fußen auch wirklich auf Tatsachen.
Ja.
Aber manche Sachen sind halt einfach so, wo ich mir denke, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern und ich werde jetzt die Studie nicht nochmal von vorne anfangen, weil das halt jetzt fehlt. Ja. Und wir sind ja, und das Lustige ist auch, ich habe ja auch offen drüber geschrieben, was halt die Fehler sind oder wo man halt nachbessern hätte können und eben versucht, Gründe zu finden, wieso das halt so war, wie es war. Aber es
ja, gerade erst mit heute wem geredet und das ist ja auch bei Leuten, die einfach generell in Public sind, oder du kannst 10 tolle Kommentare oder Lobpreisungen erhalten oder 100 und die eine negative, die sitzt dann. Wir Menschen haben halt einen Negativity-Bias, das ist tief in uns drin. Und
aber ich glaube, das kann man auch lernen, dass man da ein bisschen entspannter Haut bekommt. Und auch mehr die guten Seiten halt auch lernt anzunehmen und froh zu sein.
So 3, 4, 5 Jahre PhD ist eine prägende Zeit, kann ich mir vorstellen. Du bist all in dieser Sache und das ist die Sache, mit der du dich befasst und deine Probanden und deine Coworker und alles. Bist du jetzt ein anderer Mensch als davor?
Ja, man entwickelt sich schon weiter oder man lernt halt auch ganz andere Sachen, weil so ein PhD ist halt nicht nur die Dissertation, die dann halt auch rauskommt, das ist so viel mehr einfach dahinter. Man muss Sachen organisieren, man wird auf einmal, keine Ahnung, Medien für alles, man muss man lernt auf einmal, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel noch nie so ein Spiro-Gerät auseinandergenommen. Aha. Auf einmal musst du das alles irgendwie managen und schauen, dass du dann daneben die drei Masterstudenten noch betreust und irgendwie schaukelst. Also es ist schon viel auf einmal, aber dadurch lernt man halt auch extrem viel. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel diese ganzen Metabolomics-Messungen, die Analysen und so, hätte ich halt auch nicht gelernt, wenn ich mir irgendeinen Job in der Sporternährung gesucht hätte.
Ja, mega spannend. Wie oft bist du in diesem Prozess in das Valley of Despair gefallen, oder? Wir erinnern uns an den Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Man weiß wenig, okay, dann weiß man ein bisschen mehr. Man denkt, man weiß alles. Und dann kommt man drauf, what the fuck?
Ja, ich glaube, ich bin ständig dort.
Sehr gut, okay. Ja.
Also, weil, ja, man denkt immer, gut, jetzt habe ich schon langsam überrissen. Und dann liest man wieder irgendwo was und denkt sich so, okay, gut. Ganze Theorie über den Haufen geworfen.
Ja, wieder. Okay.
Ja, passiert ständig.
Gott sei Dank.
Aber ist ja auch Teil des Prozesses.
Ist Teil des Prozesses, sich schon auch zu hinterfragen, ja, demütig genug zu bleiben, um zu wissen, man weiß gar nichts, aber man muss ja auch trotzdem was machen und was schreiben musst du am Ende des Tages auch und Empfehlungen geben solltest du vielleicht auch. Also, ist ein schwieriger Spagat, gell? Gut, zum Abschluss die Frage natürlich an dich als Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin und angehende PhD und selber Leistungssportvergangenheit. Trainierst du heutzutage noch? Bereitest du dich auf Sport oder Wettkämpfe vor? Machst du Wettkämpfe? Wie trainierst du und was funktioniert für dich gut? Und wie würdest du vielleicht jemanden empfehlen zu trainieren? Wie ist da deine Philosophie?
Ja, ich mache durchaus noch Sport, auch einfach weil... Das ist halt einfach auch mein Ausgleich, weil wenn man so viel sitzt und denkt und die besten Ideen kommen auch immer irgendwo beim Laufen oder wenn man irgendwo halt abschalten kann. Also ja, durchaus, ich mache noch Sport. Ich versuche mich auch gesund zu ernähren.
Okay, tut mir leid, aber was ist gesund ernähren?
Ja, wie schon gesagt, ich versuche ausreichend Obst und Gemüse zu essen, schauen, dass meine Makronährstoffverteilung halbwegs hinkommt, dass ich mich auch rund um das Training gut versorge. Das heißt, dass ich halt schaue, dass ich eben, wenn ich trainiere, genügend Nährstoffe zur Verfügung habe. Genau, wie ich es Willen empfehlen würde, ja, einfach mich fragen, dann erkläre ich es ihm.
Okay. Bereitest du dich auf sportlich was vor? Oder hast du dich auf was vorbereitet? Was so sportlich, wettkampfmäßig? Sachen, die du gemacht hast in letzter Zeit, oder?
Ich habe zum Beispiel letzten Herbst habe ich mich auf einen Marathon vorbereitet. Da habe ich mir dann halt einfach auch wirklich, ich glaube 12 Wochen gesagt, gut, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich mache das jetzt mal intensiv, weil ich wollte es halt dann auch gescheit machen. Und genau, jetzt mache ich auch bald meine erste Halbdistanz. Mal schauen, wie das läuft.
Finally, let's go. Genau. Und dann das Jahr drauf oder am besten einen Monat drauf in Kärnten, dann schnell, spontan, oder?
Genau, weil ich
vor der Haustür.
Genau, wenn ich so naiv bin wie nach einem Marathon, dann schauen wir mal.
Wie hast du dich vorbereitet, 12 Wochen? Also du hast ja wahrscheinlich selber deinen Plan gemacht, denke ich einmal. Genau, ja. Was waren da so die Eckpunkte oder was war deine Philosophie, mit der du da reingegangen
bist? Ich habe auch viel auf Krafttraining gesetzt. Ich war so dreimal die Woche selber habe halt Krafttraining gemacht und dann hatte ich noch so 3 bis 4, das war auch eben ein bisschen wochenabhängig, Laufeinheiten. Also wenn wir jetzt vom Marathon spezifisch reden, da waren dann meistens 3 Grundlagenläufe, wobei einer schon recht lang war, weil ich einfach wusste, ich brauche das für meine mentale Vorbereitung auch, dass ich mal länger laufe. Und 2 kürzere Intervalleinheiten, das waren dann entweder so Fahrtenspiele oder normale Intervalle.
Okay, und jetzt für die Halbdistanz?
Und das war eher sehr spontan. Also ich habe halt, Marathon war eben im Herbst, im Oktober und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt chill ich halt mal ein bisschen, weil die 12 Wochen waren halt schon intensiv und dann wollte ich halt einfach wieder, gut, ich will jetzt nicht diesen Druck haben, ich sollte jetzt noch was machen, sondern habe einfach eben ohne Plan mich irgendwie versucht fit zu halten und dann beim Drittlern hätte ich mir auch wieder eigentlich 12 Wochen vorgenommen und dann ist halt wieder alles anders gekommen, als ich gedacht, wie wollte. Und dann war es halt einfach so ein bisschen Schwimmen und Laufen aufrechterhalten, weil Laufen hatte ich eine recht gute Form noch vom Marathontraining. Und das Radfahren habe ich tatsächlich erst das letzte Mal, also angefangen dann eben 4 Wochen vor der Halbdistanz, als ich mir gedacht habe, gut, vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen so Bike-Handling ausprobieren und draußen fahren gehen. Ja, genau, das hat dann...
Das ist doch alles overrated. Wer braucht das schon, ja?
Muss eh nur gerade ausfahren.
Ja, und jetzt wird es dann die Challenge St. Pölten. Ja, Halbdistanz.
Genau.
Coole Strecke, oder? 2 zahre Anstiege, aber ansonsten relativ gut.
Ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe es mir nur beschreiben lassen. Mal schauen.
Wie viel Carbs wirst du aufnehmen? Hast du da einen Plan?
Ja, da bin ich noch am Tüfteln. Aber ich habe jetzt so überlegt, so pro Stunde, ich glaube 40 vertrage ich recht gut. Alles, was drüber geht, hat sich auch beim Marathon gezeigt, tue ich mir einfach schwer. Und ich habe auch so im Training auch nicht den Geist. Also ich wüsste, es könnte noch besser gehen, aber ich habe jetzt im Training das auch nicht wirklich trainiert. Also ich glaube so, ich werde schon versuchen, Richtung 40 Gramm zu gehen und dann einfach schauen, wie es mir beim Laufen tut.
Okay, sind wir ein bisschen weit weg von den 120, aber ja. Wahrscheinlich auch keine Empfehlung an Leute, die das nicht dezidiert trainieren. Ja. Die sollten sich nicht am Wettkampftag hinstellen und sich 10 Gels in der Stunde reindrücken oder whatever.
Genau, ja. Nein, definitiv keine Empfehlung.
Spannend, spannend. Der Re-Coach, nicht ich, sondern der andere, der wird am Streckenrand stehen, glaube ich, und dich anfeuern, haben wir schon gehört. Und wir dürfen dich auch begrüßen als unsere Top-Speakerin in 2 Wochen bei unserer Re-Veranstaltung, ja? Genau. Was wird uns da erwarten? Was wirst du den Leuten da mitgeben?
Genau, 4.6. Es wird einfach nochmal so um die Studie gehen, wie wir das gemacht haben, wie das auch einfach aufwendig war, was wir von den Probanden erwartet haben, was die Probanden uns gegeben haben. Ergebnisse nochmal kurz zusammenfassen, vielleicht auch, wenn da jetzt noch Fragen aufgekommen sind, können wir gerne dann dort klären und nehmen auch nochmal so ein paar Empfehlungen.
Ja.
Was man mit nach Hause mitnehmen kann.
Ja, das wird cool. Wir freuen uns sehr, wieder bei uns im Audimax auf der alten WU. Und das Tolle ist, was wir auch letztes Mal in Kooperation mit den beiden Experten von der Sportaudi gesehen haben, wir haben echt viel Zeit für Q&A und da kann tatsächlich oft noch am meisten geklärt werden. Ja? Also wirklich spezifische Fragen, nochmal praktische Takeaways. Es wird cool, kommt vorbei. Wir würden uns auf euch freuen. Als Abschluss, du bist durch 2 Studien durch und du machst jetzt deinen PhD und hast nebenbei gearbeitet und Leistungssport betrieben. Was kannst du jungen angehenden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, jungen Sportlern, Leuten, die einfach ihren Weg in dem Großstadtdschungel und der Welt finden wollen, was sind die wichtigsten Takeaways, die du selber mitgenommen hast und was könntest du jemandem weitergeben?
Boah. Also ich glaube, am wichtigsten ist einfach immer Spaß an der Sache zu haben, dass das, was man macht, dass einen das interessiert, dass man da einfach eben, dass man da irgendwie mit Leidenschaft dahinter ist. Schau es einfach, dass man eine gute Community hat. Das ist auch so viel wert, wenn man privat einfach auch von Leuten unterstützt wird, die hinter einem stehen und einfach auch einen unterstützen. Und Spaß an der Sache ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Ich glaube, wenn die Leidenschaft fehlt, dann kann man noch so einen, keine Ahnung, gut bezahlten Job bekommen, aber man wird halt einfach keine Freude dann haben.
Meine Damen und Herren, Anna Moizzi, Re.
Work.
Vielen Dank.